Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast, mit dem du deine Gesundheit in die eigenen Hände nimmst. Deine Gastgeber sind Dr. Pia Hartmann und Dr. Moritz Binder. Schön, dass du da bist.
Liebe Hörerinnen, es ist soweit. Ich sitze hier mit Moritz und will mich endlich über dein tolles Buch mit dir unterhalten. Das ist jetzt gerade erschienen und es ist für dich, glaube ich, ganz schön aufregend und für uns als Familie aufregend, dass es endlich soweit ist. Ich glaube, es waren jetzt so vermutlich fast 1,5 Jahre, dieser ganze Prozess von Idee, ein Buch zu schreiben und es dann auch zu schreiben. Ja, yes. Vielleicht magst du dazu kurz eigentlich was sagen, wie es dazu eigentlich gekommen ist, dass du ein Buch geschrieben hast.
Also es ging deutlich flotter tatsächlich. Vor ungefähr einem Jahr hat ein Verlag mich angesprochen, hat irgendwie diesen Podcast gehört und meinte, Herr Binder, Sie machen das so peppig und jung und dynamisch. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Und dann schwebte mir damals natürlich die Idee für ein präventivmedizinisches Sachbuch vor, weil es eben diese Konzepte aus meiner Sicht nicht gibt und auch keine guten oder wenig gute Bücher dazu. Das ist dann ganz viel so Longevity-Biohacking-Rauschen in diesen Büchern. Und da einfach das fundiert aus der Medizin heraus zu denken und so, da hätte ich irgendwie Lust drauf. Und genau, dann, wie das Leben aber so spielt, war das ein bisschen Hickhack und dann bin ich bei einem anderen Verlag gelandet, der meinte, schreibt doch den Bluthochdruckratgeber für uns und das war der Humboldt Verlag. Und bei dem habe ich jetzt den Bluthochdruckratgeber geschrieben und dachte initial, oder war mir nicht ganz sicher, wusste, das ist ein schöner Einstieg für mich so als Erstautor und fand aber das Thema erstmal ein bisschen eindimensional und platt und dachte, ah, es gibt auch schon einige Bluthochdruckratgeber, da muss ich jetzt nicht noch einen schreiben. Und jetzt bin ich mit dem Ergebnis aber total happy, weil mein Bluthochdruckratgeber ein Moritz-Buch ist. Also das ist ein bisschen flapsig geschrieben und witzig und so ermächtigend. Also ich finde viele andere Ratgeber, die sind natürlich mit einem guten Anliegen geschrieben und auch gut und schön von der Aufmachung und sehr professionell alles. Vom Gefühl beim Lesen ist es aber so, als ob man in eine schicke Privatpraxis reinkommt und dann wird einem erklärt, wie die Welt funktioniert vom Herrn Doktor mit dem Stethoskop um den Hals und dem weißen Kittel und dann hat man das so zu machen, wie der Herr Doktor das sagt und es ist alles so ein bisschen tragend und so konventionell, weil die Leute, die solche Bücher schreiben, halt irgendwie 60 sind. So, und ich bin jetzt Mitte 30 und habe irgendwie ein Buch aus dieser bisschen jüngeren Haltung rausgeschrieben und finde es an Punkten total witzig. Also ich habe mich beim Schreiben so oft richtig beömmelt, weil ich selber so lustig fand. Ich hoffe, das geht euch auch so. Und eben vor allen Dingen, dass es wirklich einen Unterschied macht im Leben der Menschen, die dieses Buch leben, weil es so drauf gemünzt ist, wie kann ich wirklich ins Tun kommen und wie identifiziere ich die richtigen Hebel und wie setze ich die dann in Gang und wie mache ich mich auf den Weg? Also es ist immer wieder die große Frage, wie kann ich wirklich einen Unterschied machen mit diesem Buch?
Cool, ja, und ich finde, es wäre natürlich jetzt leicht, als deine Partnerin und Frau dir Honig ums Maul zu schmieren. Vielleicht dürfte ich auch nichts anderes sagen, aber ich finde wirklich, es ist richtig cool geworden, dein Buch. Eben gerade, weil es so leicht und locker ist und ich hoffe, ich meine, ich bin natürlich auch Fachkraft, aber ich glaube, es ist wirklich verständlich geschrieben, auch für Laien, die nicht vom Fach sind und liest sich total locker und was ich auch total schön finde, ist, wie es dir gelungen ist, also A, zu erklären, warum Bluthochdrucksenkung Sinn macht und aber B, so eine schöne Mischung aus, was kann man selber tun und wirklich dazu zu ermächtigen und gleichzeitig aber auch zu schauen, wann sind auch Medikamente einfach sinnvoll und was machen die und warum muss man keine Angst davor haben? Weil ich meine, das erleben wir einfach oft im Alltag, glaube ich, dass es so, dass da so eine große Kluft bei Menschen besteht. Ich kenne die auch an Stellen von mir selber, dass man so sagt, na, ich will das alles selber schaffen, ich will nicht die böse Schulmedizin. Und diese Kluft, ich glaube, die braucht man gar nicht so betrachten, weil auch schulmedizinische Medikamente enthalten ja auch oft Pflanzenstoffe und umgedreht. Es gibt total so Phytotherapeutika, also Pflanzenmedikamente, wo man denkt, oh, eine harmlose Pflanze und das sind richtige Bämmer und da müsste man mehr aufpassen. Also ich glaube, diese Kluft ist manchmal mehr ideologisch als in der Praxis. Und ich finde, das gelingt dir total schön, in diesem Buch diese Kluft ein bisschen zu schließen und es so wirklich leicht und locker nebeneinander zu stellen.
Ich finde, dass bei den Medikamenten und dann so natürlichen Präparaten. Ich glaube, man nennt das Natural Fallacy, dass Leute sagen, ah, also ich kaufe mir auf Amazon und im Internet irgendwelche Präparate, die irgendwo in irgendeinem Labor irgendwie in China hergestellt wurden und überhaupt nicht reguliert sind. Da habe ich kein Problem mit, weil das ist alles total natürlich. Aber dann die Medikamente, Tabletten von Bayer oder 1A Pharma oder irgendwem, die super, super, super hohen Auflagen unterliegen und ganz streng kontrolliert sind und mega gut erforscht sind und es super hohe Sicherheitsstandards gibt, die esse ich nicht, weil das ist alles Chemie.
Ja, und vielleicht auch die böse Pharma, und an Stellen ist das ja so, da ist die Pharma, hat ein Anliegen und will das Ding verkaufen, also das ist ja nachvollziehbarer Gedanke, der an Stellen vielleicht auch stimmen kann, ja, und gleichzeitig ist es nicht so schwarz-weiß.
Und ich denke, das wirklich, oder das habe ich im Buch versucht, das wirklich aufzuarbeiten und die Leute da abzuholen, wenn sie solche Sorgen haben, weil die ja begründet sind und berechtigt. Also nach dem, was während der Corona-Zeit passiert ist, habe ich Verständnis für jeden Menschen, der einfach massiv Vertrauen in die Medizin verloren hat. Und auch in Medikamente. Und dann tun wir uns aber gleichzeitig selber keinen Gefallen und werden auch diesen Medikamenten nicht gerecht, weil die eben an Punkten total indiziert oder einfach ein guter Deal sind. Und gerade bei den Bluthochdruckmedikamenten ist es so, da sind diese Wirkstoffgruppen, die fünf großen, die es gibt, die sind total gut erforscht. Die kennen wir mittlerweile seit 70 Jahren, einige davon. Da steht so ein solides Datenfundament, dass man wirklich das einfach nüchtern angucken kann und sagen, hey, wir finden für praktisch jeden Patienten eine Medikation, mit dem der gut fährt, wo der keine oder sehr wenig Nebenwirkungen hat, die dann eben im guten Verhältnis zu der Risikoreduktion stehen. Und das wiederum ist auch kein Widerspruch, wie du sagst, zu einem gesunden Lebensstil, sondern es ergänzt sich, das schafft Synergieeffekte und man sollte beide Hebel ziehen und vor allen Dingen dann den Blutdruck im grünen Bereich haben. Und das haben in Deutschland nur 41%.
Ja, das ist cool, dass du die ganzen Zahlen hast, du jetzt einfach gerade richtig parat, und jetzt wäre es auch irgendwie total verlockend, gerade in die Therapie und in was man selber tun kann, einzusteigen. Aber für heute haben wir uns eigentlich ja noch einen Schritt davor vorgenommen. Wir werden sicherlich auch dazu nochmal eine Folge machen. Jetzt hatte ich ja eigentlich angefangen, tatsächlich krass, dass das erst vor einem Jahr angefangen hast, dass du dieses Buch, diese Idee des Buches entstanden ist. Es kommt mir viel länger vor. Du hast es echt schnell durchgeballert neben unserem Familien- und Arbeitsalltag. Und jetzt ist es da und es ist richtig cool und wir freuen uns alle richtig doll. Und ich freue mich, das auch meinen Patientinnen zu empfehlen. Ja, jetzt haben wir uns für heute, wollten wir mal so schauen, wir wollen jetzt ein paar Folgen zu diesem Buch machen. Und heute wollten wir uns nochmal anschauen, warum Bluthochdruck eigentlich zu vermeiden ist oder was daran schädlich ist und mit welchen großen Hebeln man Einfluss nehmen kann, ohne dass wir uns direkt anschauen können, wie wir diese Hebel bewegen. Also wir wollen erstmal anschauen, was sind denn eigentlich die großen Risikofaktoren? Und dafür, Moritz, hast du dir was überlegt? Du dachtest, wir nehmen so einen Rechner her. Aber erzähl du mal deinen Gedanken für heute.
Genau, also ich habe im Buch das so ein bisschen an meiner persönlichen Story auch aufgezogen, weil vor 10 Jahren, da hatte ich Bluthochdruck. Da waren meine Werte ungefähr bei 140, 145 systolisch, also dieser obere Wert. Und damals hat meine wohlwollende, sehr freundliche, gutmütige Hausärztin gesagt, Herr Binder, machen Sie sich keinen Stress. Das habe ich im Vorwort auch geschrieben, das ich in der letzten Folge vorgelesen habe. Machen Sie sich keinen Stress, Sie sind so jung, das ist alles im Rahmen. Ja, Sie haben das, was wollen Sie denn? Ihr absolutes Risiko für irgendwas Schlimmes, also für einen Herzinfarkt, ist 0%. Zählen Sie mal eine Runde. Und das ist eben
Das absolute Risiko für einen aktuellen Herzinfarkt. Gell?
Also genau, für die nächsten 10 Jahre. Mhm. Und jetzt ist ein einzelner Bluthochdruckwert auch wirklich maximal irrelevant. Das Dilemma oder das Problem ist nur, dass wenn ich immer nur 20 mm Hg zu viel habe, dann kumuliert sich das im Laufe des Lebens auf und macht einfach eine drastische Risikoerhöhung für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also die Herzinfarkte und die Schlaganfälle vor allen Dingen. Auch für Demenzerkrankungen und Sehschwäche und, ist alles im Buch beschrieben. Aber die Herzinfarkte und Schlaganfälle, die Herz-Kreislauf- oder kardiozerebrovaskulären Erkrankungen, das sind die Erkrankungen, die uns mit Abstand am häufigsten ums Eck bringen. Und da ist auch eine verzerrte Risikowahrnehmung. Also viele Leute, die haben irgendwie Angst vor Krebs, das ist so ein Schreckgespenst. Ja, und vor der Demenz, zu Recht, weil das ist überhaupt nicht kalkulierbar. Und aber ganz nüchtern betrachtet sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen eben mit Abstand vor Unfalltod, vor psychischen Erkrankungen mit Suizid, vor allem, woran wir sonst krank werden und sterben, der Killer Nummer 1.
Im Alter.
Und der Risikofaktor dafür, der allerwichtigste, was ist das?
Der Bluthochdruck.
Ha, ja, stimmt und stimmt nicht. Das war jetzt eine Fangfrage, weil ich schreibe im Buch, das ist der Bluthochdruck. Also vor Rauchen und Einsamkeit und Bewegungsmangel und schlechte Ernährung, was auch immer das dann ist, ist der Bluthochdruck der wichtigste Risikofaktor. Eigentlich ist aber der wichtigste Risikofaktor das Alter. Und das ist eine schöne Überleitung eigentlich eben zur Atherosklerose-Entstehung, weil man sagt, oder man kann unterscheiden in beeinflussbare und nicht beeinflussbare Risikofaktoren. Und nicht beeinflussbar ist das Alter. Beeinflussbar ist zum Beispiel der Blutdruck. Den kann ich einstellen, kann Gewicht verlieren. Mit jedem Kilo, das ich zu viel drauf habe, steigt der Blutdruck um 1 Millimeter Hg systolisch. Jedes Kilo, das ich dann runter habe in Richtung Normalgewicht, senkt ihn um 1 Kilo ungefähr. Das heißt, das sind modulierbare, veränderbare Risikofaktoren. Aber wenn ich die eben alle verändere, dann habe ich auch den vermeintlich nicht veränderbaren Risikofaktor Alter verändert. Weil dann kann ich als 70-Jähriger dastehen mit Gefäßen, wie ein 50-Jähriger sie im Schnitt vielleicht hat. Und jetzt habe ich gesagt, ich habe es ein bisschen in meiner persönlichen Story aufgezogen, weil ich eben vor 10 Jahren oder jetzt schon noch ein bisschen länger her, hatte ich eben immer diese erhöhten Werte, also zu Beginn des Studiums mit Anfang 20. Und dann habe ich mich ja selber einfach gut auf den Weg gemacht und da viel sortiert und heute habe ich jetzt super Blutdruckwerte. Und das kann man dann in so einem Kalkulator, einem Risikorechner, kann man das mit Zahlen dann runterbrechen. Das sind natürlich keine statischen Wahrheiten, also keine Ahnung, ob ich einen Herzinfarkt in meinem Lebenslauf irgendwann bekomme. Das ist total egal oder kann der Risikoscore jetzt einen niedrigen Prozentwert anzeigen oder einen hohen? Ich weiß das letztlich nicht. Aber es ist natürlich schon eine hilfreiche Orientierung zu wissen, okay, so ist statistisch mit diesen Werten mein Risiko. Und dadurch dachte ich, können wir jetzt die wichtigen Risikofaktoren mit dem Bluthochdruck einmal durchgehen und gucken, wie sich dann meine Kurve jetzt tatsächlich verändert hat in den letzten Jahren.
Ja, voll gut, das machen wir sofort. Ich finde erstaunlich so, also klar, mit Mitte 20, da denkt man einfach noch nicht groß übers Alter nach und soll das ja auch nicht. Man soll ja nicht mit Mitte 20 denken, ich tue jetzt alles, was ich jetzt tun will, damit ich mit 80 keine Demenz bekomme, ja, oder keinen Schlaganfall oder so.
Man sollte nicht nur daran denken, aber wenn jemand daran denken will, dann ergibt es schon Sinn. Also ich wollte das.
Genau, du wolltest daran denken. Du hast auch eine entsprechende Familienbiografie und Familiengeschichte. Das haben vielleicht manche Hörerinnen auch. Aber ich finde, das ist immer so, insgesamt in unserem Podcast ist das natürlich so eine total wichtige Frage. So wie denkt man das mit diesem Altwerden? Und man könnte ja jetzt auch total gut argumentieren, ja, das ist mir doch egal, wenn ich dann mit irgendwo ran muss ich ja doch dann eh sterben. Ja, ich muss auch keine 100 werden. Da würde ich dich gern bitten, noch einmal kurz deine Gedanken dazu aufzubringen, weil die haben ja erstmal, klingt das ja plausibel.
Genau, also das höre ich natürlich oder habe ich während meines Mentorings auch oft gehört, ja, an irgendwas muss ich ja sterben. Dann sterbe ich doch halt einfach am Herzinfarkt.
Das ist
doch irgendwie kurz und
knackig.
So hat man dann abgehakt, dann kann der Totenschein ausgefüllt werden, ab in die Kiste und fertig ist der Lack. Und so einfach und linear ist es halt nicht. Also die meisten Leute, die heute einen Herzinfarkt erleiden, die überleben den. Zum Glück. Ja, weil wir haben tolle Karachomedizin und dann hauen wir da Stents rein und tatütata, zack, in die Notaufnahme, kommen die gar nicht, sondern direkt auf den Kathetertisch, werden vorangemeldet in der Klinik und dann ist in Deutschland praktisch jeder innerhalb von einer halben Stunde, spätestens einer Stunde da versorgt und kriegt sein Gefäß wieder frei und überlebt dann diesen Herzinfarkt. Das war vor 30 Jahren anders. Ja, da sind die Leute auch in jüngeren Jahren oft gestorben. Dadurch, dass sie dann die Herzinfarkte überleben, ist aber der Herzmuskel im Anschluss oft ein bisschen beleidigt, weil die Pumpfunktion, also die Leistungsfähigkeit des Herzens, durch so einen Infarkt herabgesetzt wird häufig. Da geht dann trotzdem Muskelgewebe kaputt, da geht nicht der ganze Herzmuskel kaputt und die Leute werden reanimationspflichtig und sind dann tot, Aber in dieser Zeit, die es eben dann doch braucht bis zur Katheterversorgung, stirbt Muskelgewebe des Herzens ab und dann ist der Herzmuskel geschwächt. Und dann gibt es zwar Medikamente, die da das möglichst optimieren, dass der Herzmuskel sich doch erholt und die Leute gehen zur Reha und die nehmen das dann vielleicht auch als Anlass, ein bisschen Gewicht zu reduzieren oder besser zu schlafen, weniger Alkohol zu trinken. Also da tut sich da ein bisschen was. Aber bei vielen ist dann einfach de facto der Herzmuskel schwächer, als er das vorher war. Und wenn man da einen schwereren Infarkt erwischt oder wenn man sowas 3-4 Mal hintereinander hinlegt.
Oder einen Schlaganfall auch erwischt.
Oder einen Schlaganfall. Genau, das ist noch plastischer, dass die Lebensqualität eingeschränkt ist. Aber eben auch beim Herzinfarkt kann man sich dann einfach überlegen, also wenn meine Herzleistung eingeschränkt ist, dann kann ich vieles von dem, was mit 30, 40, 50 selbstverständlich ist, wandern gehen, ein paar Treppen hochsteigen, am Flughafen irgendwie zum Gate flitzen, wenn es sein muss, das kann ich dann nicht mehr. Und wenn es doof läuft, ist meine Herzleistung so eingeschränkt, dass ich auch nicht mehr in den Keller gehen kann und mir irgendwas zu trinken holen, ohne danach 20 Minuten japsend auf der Couch zu liegen. Und dann auch einfach am gesellschaftlichen Leben, ja, Teilhabe ist immer so ein Schlagwort, da hocke ich dann einsam auf der Couch, weil das ist irgendwie das, was ich noch hinkriege körperlich. Es klingt jetzt alles sehr bitter und düster, aber damit möchte ich meinen Punkt machen, dass es nicht so einfach ist, an irgendwas müssen wir ja sterben und dann sterbe ich halt am Herzinfarkt, sondern ich will diese Erkrankung, ich persönlich, um jeden Preis vermeiden. Ich möchte keinen Herzinfarkt in meinem Leben kriegen. Vielleicht kriege ich ihn trotzdem. Aber wenn ich ihn dann kriege, dann kriege ich ihn hoffentlich so spät, dass ich einfach ein gutes Leben hatte, Sinn erfüllt, meine Enkel hab aufwachsen sehen und dann sagen, okay, ciao Kakao, jetzt ist die nächste Generation dran, jetzt kann ich mit dem guten Gewissen gehen und nicht 30 Jahre hadernd in dieser Medizinmaschine rumhängen und so ein Krankenhaus-Drehtürpatient sein und mich dann beschweren, weil, dass ich kein Frühstück mehr brauche, weil ich so viele Tabletten fressen muss und sowas. Also viele Leute, die kardiovaskulär dann erkrankt sind, die haben einfach eine miese Lebensqualität und die werden von der Medizin auf eine Art dankenswerterweise, ich will das auch nicht groß bewerten, ja, ich beobachte das nur, die werden dann jahrzehntelang am Leben gehalten, haben aber eine lausige Lebensqualität darunter und wissen auch gar nicht mehr genau, wofür sie eigentlich auf der Welt sind. So, also ihr seht, da sind viele Zwischentöne und es ist eben nicht so leicht zu sagen, an irgendwas muss ich sterben, dann sterbe ich halt am Herzinfarkt.
Ja, und das Schöne ist, dass wenn man sich auf den Weg macht, jetzt du mit 25, dass man ja auch einen direkten Effekt davon hat. Und das finde ich immer auch so schön, also in den eigenen Körper reinzuspüren. Und ich habe das Gefühl, da trifft sich auch oft vieles wieder. Ja, also wenn ich jetzt einen hohen Blutdruck habe, weil ich schlecht schlafe, weil ich mich wenig bewege, schauen wir gleich drauf, warum, dann spüre ich das meistens auch in meinem Energielevel, in meiner Freude. Da werden wir sicher auch nochmal auch auf die Depression irgendwann zu sprechen kommen, dass das eben sehr nah beieinander liegt. Und das finde ich auch so schön. Das ist wirklich, man kann das wirklich nebeneinander betrachten. Diese Langfristigkeit hat eigentlich immer eine Kurzfristigkeit auch in Begriffen direkt. Und jetzt möchte ich dich nicht weiter von deinem Score abhalten, der hier schon aufgeklappt ist.
Genau, also ich habe das jetzt hier vor unserer Nase und ihr könnt es mir gleich tun, indem ihr den LP klein a Clinical Guidance Risikokalkulator aufmacht. Ich packe euch das in die Shownotes rein. Ihr findet das im Buch auch beschrieben. Im Buch ist auch detailliert, wie man da irgendwie die Werte ein bisschen einordnet und so. Und es gäbe jetzt noch viel mehr Risikofaktoren, die wir besprechen könnten. Also zum Beispiel chronische oder überhaupt Entzündungsaktivität ist sowohl ein Abbild von atherosklerotischer Veränderung, also Gefäßschäden, als auch ein Treiber. Ja, also es ist ein Teufelskreis. Wenn jemand jetzt chronische Entzündungsaktivität aus welchem Grund auch immer hat, ist es ein Treiber für die Atherosklerose und das Herzinfarktrisiko. Das ist jetzt in diesem Rechner nicht drin. Und es gibt verschiedene Rechner. In Deutschland werden eigentlich so Procam und Ariba eher genutzt, aber ich finde eben den von LPA Clinical Guidance ganz gut, weil der relativ viele Parameter nutzt und weil der auch das LP klein a, ist ein gesondertes Lipoprotein, steht alles im Buch drin, warum das so wichtig ist. Das sollte jeder kennen, diesen Laborwert von sich, LP klein a, weil er den auch mit in die Rechnung mit reinnimmt.
Ja, und zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Also was wir uns jetzt anschauen, ist sozusagen das Risiko an eine Arteriosklerose und damit eine Folge dieser Arteriosklerose zu entwickeln, also einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Und ein maßgeblich wichtiger Risikofaktor ist der Bluthochdruck, neben anderen. Das schauen wir uns gleich genauer an. Und wenn du jetzt mit Mitte 25, also mit Mitte 20, Anfang 20 zu deiner Hausärztin gegangen ist, dann kann das gut sein, dass die auch einen Rechner hatte. Wir haben zum Beispiel auch einen Rechner bei uns und der berechnet aber immer nur das Risiko für die nächsten 10 Jahre.
Ja.
Und daran wird auch oft die Therapieentscheidung für Tabletten festgemacht, also zum Beispiel von fettsenkenden Tabletten, also Blutfettsenker.
Ja.
Und das ist jetzt nochmal wichtig, dass dieser Rechner, den wir jetzt aufgeschlagen habt, nicht nur die nächsten 10 Jahre, sondern bis zum 80. Lebensjahr.
Genau.
Berechnet. Und das macht natürlich einen massiven Unterschied in der Betrachtung.
Genau, das ist noch ein Vorteil dieses Rechners. Im Buch ist so eine Tabelle drin als Orientierung, aber hier bei diesem Rechner, den wir jetzt haben, kriegt man eben so eine schöne Kurve, die dann im Laufe des Lebens ansteigt und auf der Y-Achse dann das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall anzeigt. Und die Atherosklerose-Entstehung eben als Basis dafür, die wird dann nicht richtig abgebildet, die hat ja auch jeder. Und ich habe im Buch die poetischste und schönste, verständlichste Beschreibung der Atherosklerose-Entstehung, die die deutsche Sprache jemals gesehen hat, geschrieben. Das ist also die Basis dafür, dass es dann irgendwann kracht. Ja, diese Gefäßveränderungen, die machen, dass irgendwann es zum Schlaganfall kommt oder zum Herzinfarkt. Und wenn es dazu kommt, dann ist das der harte Endpunkt, auf den wir jetzt hier in der Kurve gucken.
Genau, also Arteriosklerose beschreibt die Veränderung der Gefäßwände.
Ja.
Das war jetzt nochmal als Basis wichtig. Manchmal sind wir vielleicht zu schnell, wenn man uns jetzt hier nur zuhört.
Sonst bin ich mal zu bräsig und zu langsam im Leben, aber bei dem Thema vielleicht andersrum. Okay, also jetzt gucken wir uns die verschiedenen Parameter an. Ihr müsst, wenn ihr selber die Werte eintragt, einmal auf Milligramm pro Deziliter, das ist zumindest in Deutschland üblich, in der Schweiz auch Millimol pro Liter bei den Cholesterinwerten und dann Größe und Gewicht auch auf Zentimeter und Kilogramm einstellen und dann könnt ihr euch durchklicken. Und ich habe jetzt also zwei Browserfenster aufgemacht und in dem ersten, da habe ich jetzt meine Werte von vor 12 Jahren oder so übernommen. Das Alter habe ich gleich gemacht, also hier, ich bin jetzt 35 Jahre alt, sind 35 Jahre. Dann Gesamtcholesterin habe ich jetzt 250, das kommt ungefähr hin. LDL-Cholesterin 190 oder 200, HDL-Cholesterin sagen wir 60, systolischer Blutdruck, ganz wichtig jetzt, 145. Ich war damals und bin immer noch 1,89 und wog damals zu meinen Spitzenzeiten 103, 105 Kilo oder sowas. Ich hatte damals keinen Diabetes, ich habe nie geraucht und ich habe eine positive Familienanamnese. Das sind jetzt die Faktoren, die Parameter,
also
die ich hier durchgeklickt habe und die ihr jetzt auch eingeben könnt, wenn ihr wollt. Und wenn ich das mache, dann habe ich also ein Risiko, bis zu meinem 80. Geburtstag einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden von über 70%. Jetzt, du wolltest was sagen.
Ich wollte nur, positive Familienanamnese bedeutet, dass in deiner Familie direkte Angehörige auch einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten haben. Also deine Oma oder dein Vater.
Genau, also die haben alle Bluthochdruck oder fast alle. Und es gab da auch schon multiple Herzinfarkte und teilweise auch in jüngeren Jahren. Genau.
Das heißt, zusammengefasst hast du einige Blutwerte, die deine Blutfette beschreiben, eingegeben, deinen Blutdruck, dein Gewicht und deine Größe und dann noch so ein paar Nebenbaustellen wie Rauchen, Diabetes und Familienanamnese. Das sind die wichtigen Faktoren, die hier in diesen Rechner einfließen.
Und wie gesagt, es gibt natürlich andere Risikofaktoren. Ich habe die Entzündung vorhin erwähnt. Das Gewicht zum Beispiel, das ist ja nur ein Proxy dafür, dass Leute, die übergewichtig sind, tendenziell auch insulinresistenter und stoffwechselungesünder sind. Auch ein bisschen dafür, dass wenn jemand ein höheres Körpergewicht hat, das Herz mehr Kraft aufbringen muss, um diese Gewebschichten zu durchbluten und dadurch der systemische Blutdruck ansteigt. Also das überlappt sich ein bisschen oder sind so Nahtstellen oder bedingt sich gegenseitig. Aber insgesamt sind es eben relativ viele Parameter hier in diesem Rechner und da komme ich jetzt auf diesen Wert von aktuell, so wie ich es jetzt eingegeben habe, 73,6%.
Jetzt sind wir total gespannt, wie das mit veränderten Parametern aussieht.
Genau, und jetzt gebe ich mal hier, haue ich direkt die veränderte Zahl von heute ein. Also heute, das sind jetzt hier die, oder der Prozentwert für das Risiko, für mich persönlich auf dem Weg zu meinem 80. Geburtstag einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, sinkt jetzt von 73,6% auf jetzt 17,1%.
Das ist richtig cool. Also richtig vor allem viel. Natürlich für mich, weil sonst da habe ich dann mein langes Leben alleine, da meine Oma 100 geworden sind.
Genau, Pia hat leider richtig gute Gene in jeglicher Hinsicht erwischt, anders als ich. Genau, vielleicht kann ich es mit dir aufnehmen.
Führ das sofort bitte. Aber jetzt erzähl uns nochmal, wie hast du das geschafft?
Genau, jetzt gehen wir es der Reihe nach wieder durch. Also wie gesagt, am besten ihr macht euch einfach auf, dann macht kurz auf Stopp und macht euch den Rechner auf. Dann ist es noch nachvollziehbarer.
Ich kann es auch einzeln machen, Moritz. Wenn du jetzt nur den Blutdruck veränderst als erstes. Das finde ich jetzt spannend. Dann sehen wir ja, was welchen Einflussfaktor auch hat, ja? Also du hast jetzt unter unterschiedlichen Mechanismen deinen Blutdruck gesenkt. Und
genau, Pia da macht große Augen. Also wenn ich jetzt nur den Blutdruck normalisiere.
Auf 120, von 145 auf 120, dann hast du dein Risiko um ein Drittel auf jeden Fall schon gesenkt auf 45%.
Ja, ist schon eine Hausnummer.
73, das ist schon richtig viel, ja, absolut. Also über ein Drittel, fast die Hälfte, ja. Krass, ja, genau. Und da ist jetzt, hättest du jetzt rein theoretisch nach dieser Statistik natürlich auch nur mit Medikamenten machen können, ohne dass du dich mehr bewegst und Gewicht abnimmst, etc. Jetzt lass uns doch mal schauen. Es ist ja naheliegend, wenn du das selber geschafft hättest mit Bewegung zum Beispiel, wenn wir jetzt das Gewicht dazu nehmen. Du wiegst jetzt keine 105 Kilo mehr, sondern?
Weniger, aber ich sage nicht, wie viel. Aber du
bist gemein. Hilf reif, ist ja 20 Kilo ungefähr. Und das haben wir jetzt dazu genommen. Das heißt, Blutdruck ist besser. Oh, Moritz, da springt gar nicht so viel dabei raus.
Stimmt.
Nur ein paar Prozent. Sind wir jetzt auf 43? Wo waren wir vorher? Auch auf 43?
Ja, ein bisschen höher.
44. Okay, das macht nicht so viel Unterschied.
Okay, ja.
Na gut, aber
interessant.
Dein Herz, der Herzmuskel bleibt ja auch kräftig, wenn er deinen ganzen Körper versorgen muss.
Ja. Ist ja auch nur ein Modell, keine Ahnung, wo die jetzt da genau diese Cut-Off-Werte haben. Genau, also überrascht mich jetzt auch ein bisschen, aber in diesem Rechner macht es jetzt gar nicht so einen Unterschied, dass ich 20 Kilo leichter bin auf einmal. Kann auch damit zusammenhängen, dass eben die Risikoreduktion durch den reduzierten Blutdruck erreicht werden kann, und es war bei mir ein maßgeblicher Faktor dafür, dass mein Blutdruck jetzt gut ist, dass ich Gewicht verloren habe. Mhm. Oder überschüssiges Gewicht verloren habe.
Ja, genau. Dass du deshalb deinen Blutdruck gesenkt hast, ja.
Genau.
Okay, und als drittes hast du noch dein Cholesterin gesenkt.
Genau, und das wäre jetzt verlockend für mich, euch da einen TED-Talk zu halten. Die Kurzfassung ist, es gibt wenige Hyper-Responder, also sehr, sehr sensitiv reagierende,
ansprechende
Menschen auf Ernährungsumstellungen. Insbesondere, wenn man sich massiv und alltagsinkompatibel restriktiv ernährt, was Fette, insbesondere gesättigte Fettsäuren angeht. Gibt es also wenige Leute, ungefähr 7%, die reagieren da sehr gut drauf und die können mit Ernährung tatsächlich ihre Blutfette reduzieren. Dann gibt es einen größeren Chunk an Menschen, die stoffwechselungesund sind, die einen Diabetes haben, die können die auch senken, aber richtig gut hinbekommen, tut es fast niemand. Also die allermeisten Menschen können sich auf den Kopf stellen, die werden keine Zielwerte, die man nach einem Herzinfarkt dann paradoxerweise erst anstrebt, mit ihrem Cholesterin erreichen, ohne Medikation.
Also zusammengefasst ist es einfach oft eine hohe genetische Komponente, wie diese Blutfette aufgestellt sind.
Absolut. Und das Gesamtcholesterin, das ist als Parameter eigentlich eh für die Katz. Das HDLC auf eine Art auch, da ist die Physiologie dahinter so unverstanden. Also ich behellige euch jetzt nicht damit. LDLC ist auch nicht der beste Parameter, aber es ist ein passabler Parameter. Sonst in der Praxis ist Non-HDL Cholesterin oder am besten das ApoB. Der beste Parameter für die Lipoproteinanzahl im Blut. Aber wir haben jetzt hier in diesem Rechner das LDLC. Und wenn ich das jetzt auf 80 runterstelle und den Blutdruck normalisiert habe und das Gewicht runter und die anderen Sachen bleiben, dann komme ich damit eben auf diese 17,1%.
Also den Mega-Unterschied hast du durch den Blutdruck und durch die Blutfette. Wenn ich das jetzt gerade richtig überschlage, ungefähr gleich viel. Gell?
Ungefähr, ja.
Pack doch jetzt nochmal kurz deinen Blutdruck wieder auf 145. Du hast nur die Blutfette gesenkt.
Ich glaube, wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Ich muss gleich den Didi abholen.
Das hätte mich jetzt interessiert.
Ja, kannst du
nachher mal. Mach ich gleich selber nochmal.
Am besten, ihr spielt selber mal damit rum. Also es ist wirklich ganz interessant und eben so eindrücklich zu sehen, hey, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sind so kalkulierbar auf eine Art. Wie gesagt, das ist keine Glaskugel, keine statische Wahrheit, wie es dann wirklich ist. Niemand weiß, wer im Leben Herzinfarkt kriegt oder morgen vom Bus überfahren wird und wann jemand stirbt. Aber es ist eine total schöne Möglichkeit, eben dieses Risiko so zu objektivieren, zu quantifizieren, das mal grafisch vor Augen zu haben und dadurch auch ja nicht nur eine Orientierung zu haben, sondern auch eine Motivation abzuspeisen. Also wenn ich sehe, krass, also angenommen, ich rauche jetzt und ich höre auf zu rauchen, dann sehe ich, wie mein Risiko irgendwie um 20% runterdroppt, dass ich im Laufe meines Lebens einen Herzinfarkt kriege. Das ist doch eine krasse Motivation. Und dafür ist das also ein tolles Tool, finde ich, diese Risikorechner.
Richtig cool.
Schön.
Super. Danke, Moritz. Dann werden wir sicherlich noch ein paar Folgen machen und schauen, was jetzt hier noch alles zutage kommt. Es war ja jetzt schon schwierig, dass wir uns richtig fokussiert haben, weil so viele spannende Sachen drin stecken. Und dann darfst du jetzt unseren Sohn abholen fahren.
Sehr
mit
gut.
Dem Fahrrad, da die Sonne wieder scheint.
Genau, der Frühling ist da. Gut.
Dann danke ich euch fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Gespräch mit dir, Moritz.